Ich grüße euch herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus und freue mich, wieder einmal bei euch sein zu dürfen. Wir werden heute eine längere Episode in der Apostelgeschichte lesen. Sie beginnt in Apostelgeschichte 10, aber vorher noch ein paar einleitende Sätze. Wie die folgende Geschichte in unserer jetzigen Gegenwart angewertet werden kann, soll oder vielleicht sogar muss, das überlasse ich jedem Einzelnen von uns. Es war eigentlich ganz klar. Gott hatte in seinem Wort gesagt, welche Voraussetzungen er erwartete und was zu tun sei. Es war ja auch schon seit den Urzeiten der Patriarchen so gewesen. Gut, Jesus hatte da ein wenig den Rahmen gedehnt, aber gesprengt hatte er ihn nicht. Es war klar, wer zu Gottes Volk gehört und wer nicht. In diesen klar definierten Bahnen dachte auch Petrus, der in diesem System aufgewachsen war. Er hatte Jesus hautnah erlebt. Er hatte einschneidende und sogar existenzielle Erfahrungen mit ihm gemacht. Er hatte zu Pfingsten gepredigt, nach der Himmelfahrt. Er predigte und Tausende bekehrten sich. Und nun war er unterwegs, um die neuen Gemeinden zu stärken. Die Kraft Gottes war so stark, dass selbst Tote wieder auferweckt wurden. Und der Einfluss seines Herrn, die Veränderung im Herzen des Petrus waren sichtbar geworden. Er hatte keine Berührungsängste. Er wohnte sogar bei einem Gerber, der auch Simon hieß. Dieser Simon war wahrscheinlich der Gemeinde beigetreten und obwohl die Gesellschaft ihn mied, nicht, weil Gerber ziemlich riechender Beruf, obwohl die Gesellschaft ihn mied, wohnte nun der berühmte Simon Petrus bei ihm. Das ist die Situation, in die Gott nun fundamental eingreifen wird. Gott wird einen Paradigmenwechsel einleiten, denn nur knapp 50 Kilometer die Küste entlang nach Norden passiert etwas, von dem Petrus noch nichts ahnte. Und jetzt steigen wir in unsere Geschichte ein. Der Kommentator Alfons Weiser unterteilt diese Geschichte in 5 Szenen. Und so werde ich das auch tun. Die erste Szene beginnt in Apostelgeschichte 10, Vers 1 und Death by PowerPoint, wir lesen sie mit. In Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius. Das ist die Basisbibel übrigens. Er war Hauptmann der Truppe, die man die italienische Kohorte nannte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft an den Gott Israels glaubte. Er half den Armen im Volk durch großzügige Gaben und betete regelmäßig zu Gott. Eines Nachmittags, ungefähr um die 9. Stunde, hatte Cornelius eine Erscheinung. Ganz deutlich sah er einen Engel Gottes. Der trat bei ihm ein und sagte: Cornelius. Erschrocken blickte Cornelius den Engel an und fragte: Was willst du, Herr? Der Engel antwortete: Gott hat deine Gebete gehört und deine Gaben für die Armen gesehen. Sie sind zu ihm emporgestiegen wie Weihrauch. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe. Sie sollen einen gewissen Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast bei dem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Dann verließ ihn der Engel wieder, der mit ihm gesprochen hatte. Cornelius rief zwei seiner Diener und einen frommen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge. Er erklärte ihnen, was sie zu tun hatten, und schickte sie nach Joppe. Cornelius, ein Zenturion, ein Hauptmann, in der römischen Armee, ein Mann des Militärs, aber ein gläubiger Mann. Trotzdem war er kein Jude. Und doch betete er regelmäßig und gab Almosen. Also er praktizierte vieles des jüdischen Glaubens, ohne aber ein Jude zu sein. Und diesem Mann erscheint nun ein Engel. Und Cornelius befolgt alles, was ihm gesagt wird. Kurz und knapp, ein Mann des Militärs. Bevor ich nach Deutschland zurückzog, war ich Pastor in New Jersey an der Ostküste der USA. Und in der Nähe einer unserer Gemeinden befand sich eine große Air Force Base. Und so hatten wir auch einige Soldaten in unserer Kirche. Nicht nur zum Gottesdienst. Ich hatte auch im Leitungsteam eine sie war Hauptmann in der US Air Force. Und da habe ich das erste Mal so dieses militärische Denken mitbekommen. Das ist sehr pragmatisch, aber auch sehr kurz. Was machen wir jetzt? Sag uns das, dann machen wir das auch. Und als ich diese Geschichte gelesen hatte über Cornelius, dieser Beginn, wie kurz der Engel mit dem Cornelius spricht und wie knapp und pragmatisch das alles über die Bühne läuft, da habe ich sofort an diese Zeit zurückgedacht. Der Engel kommt und sagt, ich will, dass du den da holst, der heißt so und so, der wohnt da und da, das war's. Cornelius sagt, okay, sagt zu seinen Leuten, geht nach dahin, holt mir den und den, Ende des Themas. Und los sind sie. In der Zwischenzeit ist Petrus in Joppe, wie gesagt, 50 Kilometer entfernt, der Küste entlang, und er weiß von alledem noch gar nichts. Wir kommen zur zweiten Szene, die in Vers 9 beginnt. Es war am nächsten Tag um die sechste Stunde. Die Männer waren noch unterwegs, hatten Joppe aber schon fast erreicht. Petrus stieg auf das Dach, um zu beten. Da bekam er Hunger und bat um etwas zu essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen. Daraus kam ein Behältnis herab. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Ecken zur Erde hinuntergelassen wurde. Darin befanden sich alle möglichen Tierarten, Vierbeiner, Kriechtiere und Vögel. Eine Stimme sprach zu ihm, »Steh auf, Petrus, schlachte und iss!« Aber Petrus erwiderte, »Auf gar keinen Fall, Herr!« Denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines gegessen. Da forderte ihn die Stimme ein zweites Mal auf und sagte, was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Noch ein drittes Mal wurde Petrus aufgefordert. Gleich danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. So die zweite Szene. Während also die Geschichte auf Cornelius' Seite da oben in Caesarea nun in Gang gekommen war, widmet sich Gott jetzt dem Petrus in Joppe. Ich bin Siebenten-Tags-Adventist und ich kann die Reaktion des Petrus auf den Inhalt des Tuches und den Aufruf, das da zu essen, sehr gut verstehen. Kleine Religionslehre für die, die nicht wissen, was ich gerade gesagt habe. Siebenten-Tags-Adventisten halten sich zum größten Teil an gewisse rein Essensgesetze aus dem Alten Testament. Das heißt also, wir essen kein Schweinefleisch und so ein Zeug. Und deshalb verstehe ich die Reaktion von Petrus, was da so alles in dem Tuch rumgekreucht und gefleucht hätte, wenn das heute passiert wäre und da einer, wenn ich da auf dem Dach gesessen hätte im Gebet, hätte ich wahrscheinlich auch so reagiert. Was? Das kann ich doch nicht essen. Gott, das geht doch gar nicht. Aber dann kommt da dieser andere Satz, was Gott für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein. Und das wird dann sogar nochmal wiederholt. Also das Tuch kommt aus dem Himmel von Gott mit all diesen sogenannten unreinen Tieren. Die Stimme kommt aus dem Himmel von Gott, die sagt, ist das da jetzt? Und dann kommt nochmal die Stimme und sagt, hab da keine Hemmung, denn ich habe das für rein erklärt, du kannst das jetzt essen. Da stellt sich für mich sofort die Frage, widerspricht sich Gott denn da nicht? Ich habe ja schon gesagt, die Siebenten-Tags-Adventisten haben dann noch so ein paar extra Regeln im Petto, die sie aus dem dritten Buch Mose nehmen, was das Essen angeht. Und da könnte man noch sagen, ja, wieso sagt denn Gott in der Tora, in dritten Mose 11, glaube ich, müsste ich doch wissen, oder? Ja. Das eine, und jetzt auf einmal sagt er was ganz anderes. Widerspricht er sich hier nicht? Manche beschreiben es so, dass nämlich nicht alle Gebote und Anweisungen für alle und auch für immer sind. Und ein Beispiel wird genannt. Ein Kind steht an einer Straße. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, steht die Mutter. Da ist so ein bisschen Verkehr und die Mutter sagt zu ihrem Kind, bleib stehen. Später ist dann kein Auto zu sehen und sie sagt, komm herüber. Widerspricht sie jetzt? Widerspricht sie sich da nicht? Bleib stehen, komm herüber. Was denn nun? Nein, sie widerspricht sich natürlich nicht, denn am Anfang, als sie gesagt hat, bleib stehen, war die Situation eben so, dass da Autos waren. Später, als die Autos nicht mehr da waren, hat sich das geändert und jetzt konnte sie dem Kind sagen, komm herüber. Sagt Gott in einer Zeit etwas und wenn die Situation sich ändert, sagt er etwas anderes? Ist das vielleicht hier der Fall? Ich lasse das mal so im Raum stehen, aber was hier wichtig ist, ist, dass Gott einen geistlichen Nerv des Petrus berührt, den, wie gesagt, ich auch verstehen kann, der ganz tief verwurzelt ist in Petrus. Unreines Essen, das darf man ja nicht mal anfassen. Aber dieser geistliche Nerv wird berührt und da wird dran rumgeprokelt, in Petrus, denn es geht ja eigentlich gar nicht ums Essen hier. Es geht um ein verwandtes Thema, das aber genauso tief verwurzelt ist im Petrus, aber viel wichtiger ist als das Essen, nämlich Menschen. Und da kommen wir zur dritten Szene, die in Vers 17 beginnt. Petrus rätselte noch darüber, was die Erscheinung bedeuten sollte, die er gerade gehabt hatte. Da kamen die Männer an, die Cornelius gesandt hatte. Sie hatten sich bis zum Haus von Simon durchgefragt und standen jetzt am Tor. Lautstark erkundigten sie sich, ist Simon, der auch Petrus genannt wird, hier zu Gast? Petrus grübelte immer noch über die Erscheinung. Da sagte der Heilige Geist zu ihm, da sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf und geh hinunter und mach dich mit ihnen auf den Weg. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie geschickt. Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Sie antworteten, Hauptmann Cornelius hat von einem heiligen Engel den Auftrag bekommen, dich in sein Haus zu bitten. Er glaubt an den Gott Israels und lebt gerecht vor ihm. Beim ganzen jüdischen Volk genießt er hohes Ansehen. Er soll sich anhören, was du ihm zu sagen hast. Da ließ Petrus die Männer herein und nahm sie als Gäste auf. Am nächsten Morgen machte sich Petrus mit den Männern auf den Weg. Auch einige Brüder aus Joppe gingen mit. So, jetzt kommen die zwei Komponenten zusammen. Die Gesandten aus Caesarea finden jetzt Petrus in Joppe. Aber Petrus versteht es nicht, was hier los ist. Und so muss der Heilige Geist ihm noch helfen und ihm sagen, da sind Männer, die dich suchen. Geh da runter und geh mit ihnen und hab keine Bedenken. Diesem Ausspruch werden wir noch einmal begegnen. Und so geht Petrus mit, aber nicht alleine, sondern er nimmt sich Zeugen mit. Ich habe so überlegt, warum nimmt er die Leute mit? Hat er Angst, was diese Römer mit ihm machen würden, wenn sie ihn endlich alleine haben? Wohl eher nicht. Ich glaube, es war eher dafür, dass Zeugen mit dabei waren, denn das war jetzt so unglaublich, was da passiert. Das glaubt mir doch sonst keiner. Da muss ich jemanden mitnehmen, der das bezeugen kann, was wir hier machen. Und später, am Ende der Geschichte, kommen wir nochmal auf diese Männer zu sprechen. Wir kommen Zur vierten und längsten Szene. Hier werden einige Erzählungen von vorher nochmal wiederholt, deshalb ist die so lang. In Vers 24 beginnt's. Einen Tag später trafen Petrus und seine Begleiter in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte auch einige Verwandte und engste Freunde zu sich eingeladen. Als Petrus ins Haus eintreten wollte, kam Cornelius ihm entgegen. Ehrfürchtig fiel er vor Petrus auf die Knie, aber der zog ihn hoch und sagte, »Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch.« Während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Dort fand er viele Leute versammelt. Petrus sagte zu ihnen, »Ihr wisst ja, einem Juden ist es nicht erlaubt, Umgang mit einem Fremden zu haben oder ihn zu Hause aufzusuchen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass man keinen Menschen als unvorschriftsmäßig oder unrein bezeichnen darf. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerspruch gefolgt. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, warum ihr mich eingeladen habt.« Cornelius antwortete, »Es war vor 3 Tagen, genau zur gleichen Zeit, um die 9. Stunde. Ich betete gerade in meinem Haus. Da stand plötzlich ein Mann vor mir, der in ein prächtiges Gewand trug. Er sagte, Cornelius, Gott hat dein Gebet erhört und deine Gaben für die Armen gesehen. Schicke also jemanden nach Joppe und lass Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast bei dem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Da habe ich sofort nach dir geschickt. Gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott versammelt, um zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat.« Petrus begann zu sprechen. »Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an, ganz gleich aus welchem Volk er stammt. Diese Botschaft hat Gott seinem Volk Israel gesandt. Er hat ihm die gute Nachricht verkündigt, dass er Frieden gebracht hat durch Jesus Christus, der Herr ist über alle Menschen. Ihr wisst doch, was im ganzen jüdischen Land geschehen ist. Alles begann in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Damals hatte Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und ihm Kraft geschenkt. Wo immer Jesus hinkam, tat er Gutes. Er heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott stand ihm bei. Und wir sind Zeugen für alles, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Zuletzt hat man ihn an den Holzbalken gehängt und umgebracht. Aber Gott hat ihn am 3. Tag auferweckt und ihn als Lebenden erscheinen lassen. Allerdings nicht vor dem ganzen Volk, sondern vor Zeugen, die Gott im Voraus bestimmt hat. Diese Zeugen sind wir, die Apostel. Wir haben mit ihm gegessen und getrunken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Uns hat Gott auch beauftragt, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen. Gott hat Jesus zum Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt. Ebenso bezeugen alle Propheten von Jesus. Durch die Macht seines Namens werden alle, die an ihn glauben, ihre Sünden vergeben. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da kam der Heilige Geist auf alle seine Zuhörer herab. Es waren auch Gemeindeglieder jüdischer Herkunft anwesend, die mit Petrus dorthin gekommen waren. Sie waren sehr erstaunt, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über Menschen aus anderen Völkern ausgegossen wurde. Denn sie hörten, wie die Versammelten in fremden Sprachen redeten und Gott priesen. Darauf sagte Petrus zu seinen Begleitern, »Wer kann diesen Menschen jetzt noch die Taufe verweigern? Sie haben genau wie wir den Heiligen Geist empfangen.« Er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. So, also das waren erstmal viel mehr Leute, als er wahrscheinlich erwartet hatte, als er da in das Haus reinkam. Und dann beschreibt Petrus, dass er das eigentlich nicht darf. Und er weist auch darauf hin, dass die, die da waren, das wussten. Das waren alles römische Nichtjuden, die sich aber in der jüdischen Kultur gut genug auskannten, dass sie wussten, dass das eigentlich nicht geht. Der Jude Petrus in dem Haus des Römers Cornelius mit all den anderen Römern, die da rumsaßen. oder zumindest nicht Juden. Und dann sagt Petrus, dass Gott ihm das gezeigt hatte, dass kein Mensch unrein ist. Und das Interessante hier ist, dass das Petrus sagt, der aufgewachsen war in dem Judentum, das lehrte, auch in Bezug auf bestimmte Torah-Texte, dass da eine Grenze, Abgrenzung war zwischen den Juden und den Nichtjuden. Die waren gut und die waren nicht so gut. Hier ist die Reinheit, da ist die Unreinheit. Mit denen kannst du dich treffen, die muss man vermeiden. Also seine Tradition war folgende, dass man sich mit diesen Menschen nicht auseinandersetzen oder sogar mit ihnen verkehren darf. Und in diese Tradition hinein sprach Gott nun durch das Leinentuch, nee, das kannst du machen. Und Cornelius und seine Versammlung freuen sich natürlich, dass dieser Petrus gekommen ist. Er steht vor ihnen und sie warten darauf, was Gott ihnen jetzt durch Petrus sagen wird. Petrus fasst die Jesusgeschichte zusammen und während er das tut, kommt der Heilige Geist auf alle, die da sind. In der Lutherbibel wird davon Beschneidung gesprochen und hier ist kein Aufruf zur Beschneidung, die mussten nicht alle erst jüdisch werden. Es gab keine Bedingungen, irgendwelche Traditionen anzunehmen. Der Heilige Geist fiel da einfach auf die Leute. Kein Wunder, dass diese Mitgereisten aus Joppe fassungslos erstaunt waren, so ein Kommentator. Oder sie waren entsetzt, so eine andere Übersetzung. Die Basisbibel hat da, glaube ich, etwas freundlicher übersetzt. Sie konnten das einfach nicht begreifen. Ich weiß nicht, ob wir das so gut nachvollziehen können, was da passiert war und warum die so reagiert haben. Aber die Zusammenfassung war, dass wenn Gott so mit diesen Heiden, diesen sogenannten Heiden umgeht, dann kann man ihnen die Taufe einfach nicht verwehren. Und so wurden sie getauft. Aber diese Begebenheit sollte ein Nachspiel haben, was uns zur fünften und letzten Szene führt, die in Kapitel 11 beginnt. Auch Menschen aus den anderen Völkern hatten also das Wort Gottes angenommen. Davon hörten nun die Apostel und die Brüder und Schwestern in Judäa. Als Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, warfen ihm die Gemeindemitglieder jüdischer Herkunft vor, du bist zu Unbeschnittenen gegangen und hast sogar mit ihnen gegessen. Da erzählte ihnen Petrus alles der Reihe nach. Hier kommt jetzt nochmal eine Wiederholung. Ich war in der Stadt Joppe und betete. Da hatte ich eine Vision. Ein Behältnis kam von oben herab. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an vier Ecken vom Himmel hinuntergelassen wurde. Es kam direkt zu mir. Gespannt schaute ich hinein. Darin sah ich Vierbeiner, wilde Tiere, Kriechtiere und auch Vögel. Ich hörte eine Stimme, die zu mir sagte, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich erwiderte, auf gar keinen Fall, Herr, noch nie ist etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines in meinen Mund gekommen. Da erklang die Stimme aus dem Himmel ein zweites Mal. Was Gott rein gemacht hat, sollst du nicht unrein nennen. Dies wiederholte sich noch ein drittes Mal. Dann wurde alles wieder in den Himmel hinaufgezogen. Im selben Augenblick standen drei Männer vor dem Haus, in dem wir waren. Sie waren aus Caesarea zu mir geschickt worden. Der Heilige Geist sagte zu mir, geh mit ihnen, du brauchst keine Bedenken zu haben. Die sechs Brüder hier begleiteten mich. So kamen wir zum Haus des Mannes, der nach mir geschickt hatte. Der berichtete uns von dem Engel, den er gesehen hatte, wie er plötzlich in seinem Haus stand und sagte, schick jemanden nach Joppe und lass Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Der wird dir eine Botschaft bringen, durch die du gerettet wirst, zusammen mit deiner ganzen Hausgemeinschaft. Kaum hatte ich begonnen zu reden, da kam der Heilige Geist auf die Versammelten herab, genauso wie es am Anfang bei uns war. Ich erinnerte mich, was der Herr gesagt hatte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Auch sie sind zum Glauben an Jesus Christus, dem Herrn, gekommen und Gott hat ihnen die gleiche Gabe geschenkt wie damals uns. Wenn das so ist, sollte ich Gott etwa daran hindern? Als die Apostel und die anderen das hörten, beruhigten sie sich. Sie priesen Gott und sagten, Gott hat nun auch Menschen aus den anderen Völkern ermöglicht, ihr Leben zu ändern. So können sie zum wahren Leben finden. In Jerusalem hat man Bedenken. Das gleiche Wort, was wir vorher schon mal gehört hatten. Hier hat man Zweifel, hier hat man Sorgen, hier übt man Kritik. Denn Petrus hat die Tradition gebrochen. Ja, eine Tradition, die vielleicht auch biblisch belegbar ist. Gut, ich sagte ja, nicht? Jesus hatte den Rahmen gedehnt, in Lukas 15 zum Beispiel, da wird berichtet, dass er mit den sogenannten Sündern, dass er sie willkommen heißt und sogar mit ihnen isst, was natürlich die Kritik der Pharisäer auf sich zieht, die dann sagen zu seinen Jüngern, ja, euer Meister, der heißt Sünder, willkommen und isst sogar mit denen. Ja, aber das waren ja auch Juden und Beschnittene sozusagen. Hier war das nochmal eine andere Dimension. Und dann bezieht sich Petrus auf den Heiligen Geist. Er sagt, es war der Heilige Geist, der mir gesagt hat, mit diesen Männern zu ziehen. Ohne Bedenken, ohne Vorwürfe, ohne Zweifel, ohne Kritik. Auch wieder diese Formulierung. Und dann, während ich geredet habe, kam dieser Heilige Geist auch über sie, so wie damals auch über uns. Und Jesus hatte uns das gesagt, kurz vor seiner Himmelfahrt. Und hier zitiert Petrus Jesus, wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 5 steht. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn also Gott den Unbeschnittenen, die zum Glauben gekommen sind, denselben Heiligen Geist geschenkt hat, mit denselben Gaben, die sie damals empfangen hatten, zu Pfingsten, wie kann man Gott da in den Weg treten? So die Geschichte. Und jetzt zum Abschluss meine paar Punkte, meine Lehren im Leinentuch. Der erste Punkt ist, dass bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das sagte Petrus ja auch schon in Caesarea zu der versammelten Gemeinde dort. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das geht so einfach von den Lippen. Auch ich rede das jetzt so ganz einfach. Aber weiß ich denn überhaupt, was sich dahinter verbirgt? Weiß ich denn, welche Brisanz in diesem Satz steckt? Wenn ich da mal ganz konkret werden darf. Bei Gott ist es egal, ob man Israelit ist oder Palästinenser. Bei Gott ist es egal, ob man ein Cis-Mann ist oder eine Transfrau. Bei Gott ist es egal, ob man Englisch, Deutsch oder Swahili spricht. Gott interessiert es nicht, ob ich 150.000 Euro im Jahr verdiene oder Hartz IV beziehe. Bei Gott ist es egal, ob ich Grieche oder Jude bin, Sklave oder freier Mann oder Frau, so wie wir das in dem Text gelesen hatten vorhin. Was bedeutet es, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt? Gott interessiert es nicht, ob ich Adventist bin oder Baptist oder Muslim oder Atheist. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wissen wir, wie viel Brisanz in diesem Satz steckt? Und das zeigt uns diese Geschichte. Gott geht über den Rand des Petrus hinaus und ist wirksam an Menschen, die Petrus abgeschrieben hat, die nicht in seinen Rahmen passten. Und genau dort ist Gott wirksam. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Auch ich habe einen religiösen, kulturell gefertigten Rahmen, der Menschen beinhaltet und Menschen ausgrenzt. Und Gott wirkt, egal auf welcher Seite dieses Rahmens sich Menschen befinden. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Da kommen wir gleich nochmal hin. Mein zweiter Punkt ist, dass es Gott ist, der die Initiative ergreift. Selbst wenn diese Initiative vielleicht am Anfang widersprüchlich zu sein scheint. Während Petrus da in Joppe ist, ja, sogar die Tabea von den Toten wieder auferweckt, wirkt Gott an Römern in Caesarea. Die Geschwister in Jerusalem und Petrus da mit seinen Geschwistern in Joppe, die ahnen noch gar nichts davon, was hier oben, 50 Kilometer nördlich, die Küste entlang, schon passiert. Und es ist Gott, der die Initiative ergreift, getrennt und unabhängig. Da muss ich mich dann auch fragen, wo ist denn Gott überall wirksam? Wo ist er denn tätig? Wo wirkt der Heilige Geist gerade jetzt zu unserer Zeit in Menschen, wo ich noch gar keine Ahnung habe, dass das passiert? Unabhängig von mir, getrennt von mir. Als Jesus mit Nikodemus über den Heiligen Geist spricht, benutzt er das Gleichnis vom oder eine Illustration des Windes, denn in Griechisch und auch in Hebräisch ist das Wort für Wind, Atem und Geist das gleiche. Ruach in Hebräisch und Pneuma in Griechisch. Und Jesus sagt, der Wind weht, wo er will. Der Geist weht, wo er will. Wer bin ich Mensch denn, dass ich Gott vorschreiben kann, ja, mich, guter Christ, darfst du gerne verändern und an mir arbeiten, aber die da nicht. Was für eine Anmaßung ist das denn? Der Geist weht, wo er will, nicht wo ich will. Und Gott ergreift hier die Initiative. Petrus hatte überhaupt keinen Plan, überhaupt keine Idee, nach Caesarea zu gehen. Da war erst der Heilige Geist und dann Petrus. Und es ist das Wirken des Heiligen Geistes, was überzeugt. Erst den Petrus, die mit ihm waren und dann auch später die Brüder und Schwestern in Jerusalem. Nicht, denn die Argumentation war ja, wenn Gott diesen anderen den gleichen Geist gibt, wenn Gott an ihnen genauso gewirkt hat wie an mir, wie kann ich Gott da in den Weg treten? Aber die Thematik war damit nicht abgehakt. Selbst mit diesem Treffen in Jerusalem. Jahre später wird ein Konzil einberufen. In Apostelgeschichte 15 lesen wir das. Und diese Frage wird erneut diskutiert. Müssen die Geschwister so werden wie wir? Und Petrus beruft sich in diesem Konzil auf die Begebenheit, die wir heute Morgen gelesen haben. Gott kennt die Herzen dieser Unbeschnittenen. Gott gab ihnen den Heiligen Geist. Wie konnte ich da Gott in den Weg treten? Ich habe ganz am Anfang gesagt, diese Geschichte kann jeder so anwenden, wie er möchte. Ich habe diverse Geschwister unter uns kennengelernt in unseren Gemeinden. Manche, die gar nicht mehr zu Gemeinden oder Kirchen gehen, denn sie entsprechen nicht dem traditionellen Raster. Aber ich habe gesehen, wie Gott an ihnen wirkt, wie Gott ihnen nachgegangen ist, wie Gott sie gefüllt hat und sie leitet. Ich habe auch gesehen, was Gott an ihnen nicht getan hat. Dass in mancher Hinsicht sie geblieben sind, wie sie sind. Was ein Widerspruch zu manchen alteingesessenen Traditionen stand. Und trotzdem sah ich sie angenommen von Gott, Geist erfüllt. Wenn nun Gott mit diesen meinen Geschwistern so umgeht, wenn Gott auch ihnen die Umkehr zum Leben gewährt, wer bin ich, dass ich Gott in den Weg treten kann? Möge Gott uns mit Einsicht und Weitsicht segnen, uns durch Neues führen, aber in allem ans Wesentliche und Wichtige erinnern. Amen.